Ein Applaus für Harald, bitte. Und ich hab's gewusst.
Das sind nicht Leute von uns.
Also um das ganze Problem mal ein bisschen aufzulösen, damit die Leute hier mitdenken können. Ich habe eine Präsentation auf einem Notebook mit Magic Point unter Linux und habe einen defekten VGA-Ausgang. Leider hat dieses SUSE-System zu meiner Rechten, auf dem jetzt das Bild zu sehen ist, irgendwie etwas komische Fonts installiert. Das ist also die Default-Schriftgröße bei einem Präsentationsprogramm unter SUSE. Ich werde jetzt da keine weiteren Kommentare dazu abgeben. Ich werde jetzt einfach die Präsentation machen, ob da jetzt Slides da sind, ob sie lesbar sind, das tut mir furchtbar leid. Ich kann irgendwie nichts tun. Und auch ich habe jetzt hier vor, 30 Sekunden auf Space gedrückt und der braucht jetzt irgendwie dementsprechend lang, um dieses neue Slide zu laden. Das ist sehr furchtbar. Wie dem auch sei. Bin's nicht gewöhnt, Präsentationen im Sitzen zu geben. Zuallererst mal die Frage, es war als Sprache Deutsch angegeben bei der Präsentation, ich werde dich auch in Deutsch halten, seitens hat jemand was dagegen. I was planning to give this presentation in German language. If there is anybody who doesn't understand German, please protest now. Okay, gut. Keinerlei Proteste. Die Slide, die ihr jetzt sehen solltet, da steht drauf, was, warum. Was ist IPv6 und warum brauchen wir das Ganze? Das Problem, oder was IPv6 eigentlich ist, ist die nächste Generation des IP-Protokolls. IP steht für Internetprotokoll. Das, was wir heutzutage in IP-basierten Netzwerken verwenden, ist IPv4, also die Version 4 des Internetprotokolls. Und IPv6 ist eben die Version 6 dieses Protokolls. Man hat sich irgendwann Gedanken gemacht, dass man da einen Nachfolger braucht, und zwar warum. Das Problem ist, dass der Adressbereich im IPv4 zu klein ist. Wir haben einen 32-Bit-Adressraum bei IPv4-Adressen. Und wenn man sich anschaut, wie sich das Internet entwickelt hat, dann ist es einfach so, dass gerade mit zunehmender Verbreitung von Internet auf irgendwelchen mobilen Handgeräten, im Kühlschrank, im Fernseher, sonst irgendwo, also jedes Gerät muss ja mittlerweile irgendwie IP sprechen, jede Gamestation, sonst irgendwas. Also der Verbrauch an IP-Adressen ist einfach ganz enorm. Und die IP-Adressenknappheit führt ja auch zum Beispiel zu so Dingen, dass wir dynamische IP-Adressen irgendwie bekommen von unseren ISPs. Ich meine, es hat noch andere irgendwie ideologisch-politische Hintergründe, aber im Wesentlichen ist da einfach mal die Adressknappheit da. Und eben jeder Rechner, der im Internet angeschlossen ist, braucht ja eine eindeutig zuordnenbare IP-Adresse, damit er auch irgendwie end-to-end kommunizieren kann. Und ohne diese IP-Adresse, beziehungsweise ohne hinreichende Menge daran, ist das eben ein Problem. Insbesondere ist das ein Problem in Regionen, in denen das Internet noch sehr viel wachsen wird, allen voran Asien, Südostasien, wo einfach man mal an Länder denkt wie China oder so, wo doch ein paar Menschen leben, so 3-4. Und wenn die alle mal irgendwie ins Internet wollen und die alle mal irgendwelche Rechner oder sonst irgendwelche Geräte haben, oder sei es nur ein Bruchteil dieser Bevölkerung natürlich, dann rennen wir da in ernsthafte Probleme. Dazu kommt noch verstärkend, dass für den asiatisch-pazifischen Raum weltweit die wenigsten IPv4-Adressen zugewiesen sind. Also da wohnen die meisten Leute auf der Welt, aber es gibt die wenigsten IP-Adressen und deswegen haben die Leute dort noch ganz extremere Knappheitsprobleme. IPv6 hat also diesen wesentlichen Unterschied, dass der Adressraum größer ist. Bei IPv4 habe ich schon gesagt, das sind 32-Bit, bei IPv6 handelt es sich um 128-Bit-Adressraum. Wie ja bekannt ist es, dass jedes Bit den Adressraum eben mal 2 multipliziert und von 32 auf 128 ist halt doch ein deutlicher Unterschied, die Zahl der Adressen, die da verfügbar ist. Ein anderes Problem, das auch im jetzigen Internet besteht, ist, dass die Routing-Tabellen einfach zu groß werden. Die Art und Weise, es tut sich was. Das ist faszinierend. Die Art und Weise, wie eben das Internet gewachsen ist, so mehr oder weniger organisch, chaotisch und die Aufteilung in sehr viel kleine Class C, Class B, Class A Netze, führt dazu, dass die Core-Router im Internet, die also eben alle Routen über BGP bekommen und keine Default-Route mehr eingetragen haben, dass die eben so, naja, 70.000, 80.000 Routing-Tabellen-Einträge haben müssen. Und da muss ja für jedes Paket eine Routing-Entscheidung getroffen werden und man muss halt eben diese Routing-Tabelle konsultieren. Und dadurch, dass die Adressen eben so ungünstig verteilt sind und dass man sie auch bei so einem kleinen Adressraum sehr schlecht günstiger verteilen kann, werden diese Routing-Tabellen zu groß. Der Aufwand in den Routern ist enorm. Erstmal der Speicherverbrauch und natürlich auch die Performance, die da drauf geht in dem Fall. So, jetzt bin ich mit dieser ersten Slide fertig und man sieht sie noch nicht mal ganz. Das ist Wahnsinn. Gut. Vorteile von IPv6. Neben dieser Vergrößerung des Adressraumes ist, dass es so Dinge gibt wie Adressautokonfiguration. Also das, was man mit IPv4 sehr spät erst dazu bekommen hat mit DHCP, dass man eben einen Rechner irgendwo ins Netzwerk steckt, der dann, sofern alles funktioniert, eine IP-Adresse zugewiesen bekommt, beziehungsweise nach einer fragt, sich den Default-Router einträgt, weiß, was der DNS-Server ist, in welcher Domain er ist und so weiter. Diese Autokonfigurationsfunktion, die ist bei IPv6 von vornherein mit eingebaut. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ich werde da noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Ein weiterer Vorteil gegenüber IPv4 ist, dass Multicast obligatorisch ist. Also bei IPv4 ist ja Multicast erst später als Erweiterung zum Protokoll dazugekommen. In lokalen Netzwerken funktioniert das auch hin und wieder irgendwo, aber internetweit ist das ja nie in Betrieb gegangen. Ich meine, es gibt den M-Bone, da sind wohl einige Unis irgendwie dran und der eine oder andere experimentelle ISP macht da vielleicht auch was damit, aber es ist ja nicht wirklich irgendwie, hat sich durchgesetzt. Und bei IPv6 ist eben Multicast von Grund auf im Protokoll verankert. Genauso ist es mit IPsec, also die Verschlüsselung und Authentisierung des IP-Protokolls ist bei IPv6 im Standard mit vorgeschrieben. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie was, was nachträglich aufgepfropft wird, sondern es ist einfach etwas, was obligatorisch in dem Standard mit aufgenommen ist. Mobile IP, auch so etwas, was man mittlerweile irgendwie für IPv4 bekommt, beziehungsweise standardisiert hat, dass man also mit mobilen Geräten irgendwo roamen kann und mit den Adressen da in keinerlei Probleme hineinkommt. Weiteres Feature ist Address Renumbering, wenn man also irgendwie ganze Netze irgendwo umzieht, dass IP-Adressen neu zugewiesen werden, dass also IP-Adressen geändert werden auf den ganzen Rechnern. Das ist alles möglich mit IPv6, weil man eben aus der Vergangenheit gelernt hat, dass es irgendwie ziemlich nervig ist, bei ein paar tausend Rechnern manuell die IP-Adresse zu verändern. Gibt noch so eine weitere Sache, das ist sogenannte Address Scopes, werde ich dann auch noch im Detail darauf eingehen, dass also Adressen einen gewissen Gültigkeitsbereich haben, einen Scope. Gibt also Adressen von einem Link-Local-Scope. Diese Adresse hat also nur eine Gültigkeit auf dem lokalen Link, auf dem aktuellen Ethernet-Segment. Es gibt Adressen, die haben als krasser Gegensatz dazu einen Global-Scope. Das heißt, die sind eben global eindeutig und global gültig. Die kleineren Routing-Tabellen ergeben sich einfach dadurch, dass man den Adressbereich hierarchischer vergeben kann. Ich meine, wenn ich 128-Bit-Adressraum habe, dann kann ich da viel schöner eine Hierarchie hineinbauen. Und kann also schöne Routen aggregieren an irgendwelchen Internet Exchange Points. Das ist der Vorteil bezüglich der Routing-Tabellen an der Stelle. Generell, was das ganze Routing von IPv6 anbetrifft, hat man auch einiges an Vorteilen. Und zwar, dass der Header und der Aufbau des Protokoll-Headers, den werden wir dann noch sehen, dass der stark vereinfacht wurde in Hinsicht auf Router. Also Router zum Beispiel müssen keine Checksumme mehr machen, Router müssen nicht mehr fragmentieren im Zweifelsfall. Also alle ressourcenraubenden Aufgaben, die bei IPv4 auf den Router fallen können, fallen da weg bei IPv6. Was also weiter in die Richtung geht, dass man eben die Router entlastet, gerade eben die größeren Router. Das ist ja Wahnsinn, was man da für Geld hinlegt. Und die Bandbreiten und die Geschwindigkeit im Internet wird ja auch immer höher. Da muss man also versuchen, die Router zu entlasten. Einmal dadurch, dass die Routing-Tabellen kürzer werden und zum anderen eben durch die Vereinfachung des Headers. Vorteile. Das waren jetzt Vorteile. Was haben wir für Nachteile von IPv6? Nachteil ist, dass es noch nicht wirklich sehr breit eingesetzt wird. Also hat immer noch so einen sehr experimentellen Touch das Ganze, obwohl man eigentlich schon sehr viel damit anstellen kann. Man hat also nicht die Möglichkeit, IP so, also im Normalfall hat man nicht die Möglichkeit, IPv6 native zu bekommen. Also ich kann jetzt in den seltensten Fällen zu einem Internetprovider gehen und kann irgendwie sagen, von dem ich möchte jetzt bitte irgendwie IPv6 haben. Das geht vielleicht bei großen ISPs, die wirklich technisch was drauf haben, wenn ich da Geschäftskunde bin. Also als Privatmensch wird mich höchstwahrscheinlich irgendwie die Support-Hotline oder wer auch immer fragen, was denn IPv6 eigentlich sei. Und sie hätten das nicht in ihrem Produktkatalog und damit gibt es es halt nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, da ranzukommen, ist, dass man tunnelt. Ich nehme an, dass irgendwie Tunneling bekannt ist. Man verpackt also eben IPv6-Pakete nach diesem neuen Standard in IPv4-Pakete und verschickt die dann über das existierende IPv4-Internet. Ist natürlich eigentlich nicht wirklich Sinn der Sache, aber so eine Behelfslösung, damit man jetzt schon was damit tun kann. Ein weiterer Nachteil oder ein Problem im Moment ist, dass die Betriebssystemunterstützung nicht sonderlich gut ist. Kommt immer darauf an, was man für ein Betriebssystem hat. Ich werde da mal ein paar Worte darüber verlieren. Zunächst mal irgendwie über die Windows-Welt, muss ich sagen, ist nicht so das, wo ich mich auskenne. Aber für Windows 2000 gibt es wohl von Microsoft IPv6 irgendwie Updates, Patches, weiß der Teufel, wie sich das nennt. Auf jeden Fall kann man bei Microsoft eben ein IPv6-Protokoll-Stack für Windows 2000 herunterladen. Bei Windows XP ist das wohl schon von vornherein dabei. Im Fall, also frühere Windows-Versionen, 95, 98 und dergleichen, haben keine Unterstützung für IPv6, gibt auch von Microsoft nichts Offizielles, aber es gibt kommerzielle Produkte der Firma WinSock. Wenn sich da jemand daran erinnern kann, wer mal IPv4 mit Windows 3 gemacht hat, da hatte man auch das gebraucht. Und so ähnlich ist die Situation eben heute, wenn man mit Windows 98 IPv6 machen will, dann muss man auch wieder zur Firma WinSock gehen und was kaufen. Ja, Trumpet WinSock, das war noch Zeiten. Bei Linux ist es so, dass die Unterstützung für IPv6 im Kernel drin ist, hat aber einige Schwächen. Die allergrößte ist, dass es kein IPsec gibt und dass damit sozusagen dieses obligatorische Merkmal des Standards nicht implementiert ist. Es gibt da externe Patches, die man sich einspielen kann, aber standardmäßig ist es eben nicht vorhanden. Zum Beispiel gibt es auch noch so andere Kleinigkeiten, wie dass die Neighbor Discovery, also dieser Mechanismus, mit dem Rechner im Netzwerk sich gegenseitig finden können, ohne dass man ihnen explizit eine Konfiguration zuweist, dass die Neighbor Discovery auch nicht vollständig den Standards entspricht und nicht vollständig implementiert ist. Es gibt da ein Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den IPv6-Support in Linux zu verbessern. Das ist das Usagi-Projekt aus Japan. Die machen zwar gute Sachen, das Problem ist nur, dass die sehr selten was zurück in den Kernel contributen. Ich bin da auch schon seit Jahren mit ihnen am Reden, aber das ist sehr schwierig. Bei den BSD-Varianten ist die Unterstützung wohl deutlich besser. Das liegt zum einen eben daran, dass die mit IPsec nicht so die Schwierigkeiten haben mit Linux. Und auch ansonsten, es gibt so immer auch wieder Compliance-Tests, wo also getestet wird, inwieweit denn ein IPv6-Stack den Standards entspricht. Und da schließen also die BSDs, das KAME-Projekt dafür verantwortlich, schließen da immer sehr gut ab. Bei Solaris ist es auch so, dass Sun da mittlerweile IPv6 irgendwie dazu ausliefert. Habe ich persönlich auch noch keine Erfahrungen damit irgendwie gemacht, aber ich gehe mal davon aus, dass es tut. Weiterer Punkt, also wir haben bei Betriebssystem, dass die Unterstützung nicht so toll ist. Nächster Punkt ist, dass die Anwendungen nicht unbedingt so wahnsinnig toll IPv6 unterstützen bislang. Das wird immer besser. Also wer irgendwie vor 3-4 Jahren angefangen hat, mit IPv6 zu spielen, der hatte da ernsthafte Probleme, weil es gab eigentlich irgendwie keinen Webbrowser zum Beispiel, der IPv6 unterstützt hat. Also wenn man Glück hatte, hatte man vielleicht irgendwie so Ping und Telnet. Aber das ist ja nun nicht so das, was man eigentlich mit dem Netzwerk anstellen will, sondern man will da ja vernünftige Applikationen drüber laufen lassen. Und mittlerweile sieht die Situation etwas besser aus. Also so gängige Internet-Server-Programme, sage ich mal, was weiß ich, jetzt Bind oder Apache, OpenSSH, X1ID, rsync, Squid in der neueren Version zumindest kann es, Exim, Zmailer, Sendmail, Qmail, also fast alle Mailer können es durch von Haus aus. INN gibt es auch eine neue Version, die noch nicht so ganz stable ist. Also News-Server gibt es mittlerweile auch, die IPv6 beherrschen. Und als Routing-Daemon der Zebra zum Beispiel beherrscht das ebenfalls. Programme, die bekannt sind, sage ich mal, und die IPv6 bisher noch nicht unterstützen, ist ganz wichtig, der Pro-FTP-Daemon, und das ist sehr traurig. Es gibt da Patches dafür, aber offiziell eben unterstützt er kein IPv6. Ähnlich ist es mit aktuellem Squid, also wenn aktuelle Squid-Version, Web-Proxy, unterstützt halt kein IPv6, und das ist schon irgendwie tragisch. Wenn ich so ganz grundlegende Dinge wie www-Proxys irgendwie nicht in freier Software bekomme, die irgendwie IPv6 unterstützen. Ja, die Schlussfolgerung aus diesen ganzen Nachteilen ist, ich werde das jetzt mal so der Reihe nach, es ist nicht blöd, wenn es nicht dasteht, werde das mal sagen. Also es gibt wohl kaum gute Unterstützung von den Anwendungen, wenn das Betriebssystem keine vernünftige Unterstützung bietet. Es gibt keinen Anreiz für das Betriebssystem, gute Unterstützung zu bieten, solange keine Anwendungen da sind. Umgekehrt ist es so, dass IPv6 nicht breit eingesetzt wird, solange keine Anwendungen da sind. Anwendungen werden aber auch erst dann da sein, wenn sich IPv6 irgendwo verbreitet hat. Also es ist so diese Abhängigkeit. Es muss zum einen ein IPv6-Netzwerk irgendwo da sein, möglichst auch global, weltweit, dass die Leute miteinander kommunizieren können. Also das Deployment von IPv6 muss einfach da sein. Dann muss das Betriebssystem die Unterstützung bieten und die Applikationen müssen noch damit umgehen können. Und das ist so eine Abhängigkeit, so eine verflochtene zwischen den ganzen, zwischen diesen Bereichen, wo man einfach irgendwie in einer Art Sackgasse sich befindet seit Jahren. Also es geht zwar voran, aber sehr langsam, weil immer die Anreize fehlen. Also warum sollten die ISPs alle auf einmal IPv6 anbieten, wenn, so die Standard-Betriebssysteminstallation nichts damit anfangen kann und wenn die meisten Programme nicht damit umgehen können. Umgekehrt ist es so, warum sollte irgendein Programmierer ein Programm dafür schreiben, wenn das Netzwerk es nicht unterstützt? Also es ist wirklich fatal, in was für einem Kreis man sich da befindet. Wie gesagt, es wird besser, aber langsam, langsam. Ja, wie sieht es denn mit dem Deployment aus? Wo wird IPv6 eingesetzt? In welchem Stil? Seit 1995, da muss man sagen, da ist so die wesentliche RFC, also der wesentliche Standard zu IPv6 geschrieben worden, gibt es den experimentellen Sixbone. Dieser Sixbone ist also ein Testnetzwerk für IPv6 gewesen, das erstmal unter Zuhilfenahme von Tunneln in dem normalen IPv4-Internet gebaut wurde. So das erste Testnetz überhaupt war. Von den Adressen her kann man Sixbone daran erkennen, dass er mit Adressen 3FFE anfängt. Also zu den Adressen, es ist furchtbar, wenn ich das nicht hier irgendwie zeigen kann. Probieren wir das doch mal. Also kann das irgendjemand lesen? Wo war denn... Ich habe die Schrift, ja, ich weiß, dass ich sie installiert habe. Habe ich denn... Welche Seite will ich denn eigentlich? Deployment, diese hier wollte ich, genau. ja, also wie gesagt, man kann das an dem 3FFE am Anfang der Adresse erkennen. Die Adressarchitektur, die Adressverteilung, die man da verwendet, ist ein bisschen unterschiedlich wie in dem eigentlichen Produktionsnetz. Also ich habe die RFC mal dazu geschrieben, 2471 das beschrieben. Das Produktions-IPv6-Netzwerk, das jetzt eben seit September 2000 überhaupt angefangen wurde aufzubauen, da beginnen die Adressen mit 2001 am Anfang. Also es ist 2001 immer das, der Anfang der Adresse. Da kann man schon unterscheiden, ist das eine experimentelle oder eine echte offizielle IP-Adresse. Es gab die sogenannten Initial TLA und Sub-TLA Assignments im September 2000. Was bewirkt sich dahinter? Es geht um einen sogenannten Top-Level-Aggregator und einen Sub-Top-Level-Aggregator. Das sind also die Instanzen, Autoritäten, die Adressen verwalten und weitergeben. In dem Fall... ist es also das RIPE für Europa und APNIC für den asiatisch-pazifischen Raum und so weiter, also diese Verwaltungsinstitutionen, die IP-Adressen herausgeben. Und da wurden eben die Adresskreise aufgeteilt im September 2000 und danach konnte man anfangen, dieses Produktions-IPv6-Netzwerk aufzubauen. Wird auch nach wie vor hauptsächlich in Forschung und Bildung eingesetzt. Es gibt einige kommerzielle ISPs, die das anbieten. Ich habe am Ende der Slides ist noch ein paar Links dazu da, wo man so Listen bekommt, welche ISPs denn irgendwie schon kommerziell IPv6 überhaupt anbieten als Produktionsnetz. Warum ist es nicht wirklich jetzt weiter verbreitet, das IPv6? In Nordamerika und Europa, wo halt leider irgendwie die meisten technologischen Innovationen in dem Bereich herkommen, ist der Bedarf an IP-Adressen nicht so extrem wie in den Regionen, wo tatsächlich die Knappheit herrscht, eben wie gesagt im asiatisch-pazifischen Raum. Und die Kosten, ein IPv6-Netzwerk für die ISPs aufzubauen, ist halt ziemlich enorm. Das ist wieder genau diese Schleife. Warum sollte ein ISP irgendwie seine Leute ausbilden, neues Equipment kaufen und das alles konfigurieren, wenn es eh niemand kaufen will oder eh keine Abnehmer dafür gibt, weil die Abnehmer gar keine Applikationen hätten, mit denen sie es verwenden könnten. Also das ist wieder genau dieser Kreislauf. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zum Technischen. In der RFC 2373 ist die Addressing Architecture beschrieben. Da steht eben drin, wie IP-Adressen verteilt sind. Wie gesagt, das sind 128-bittige Adressen. Die ersten Bits mit einer variablen Länge bestimmen eben, was das für eine Adresse ist. Also wenn da 001 am Anfang steht, dann ist es eine RFC 2374 Adresse. Ein Achtel des verfügbaren Adressspaces von 128 Bit ist dafür alloziert. Dann hat man noch ein bisschen was, also diese 000001 für NSAP und die andere für IPX reserviert. Und das war's dann eigentlich. Also man hat ganz am Anfang eigentlich kaum was von dem Adressraum verbraucht mit Absicht, um einfach irgendwie für die Zukunft Adressen zu haben, dass man nicht irgendwann dann auf 256 oder 512-Bit-Adressen oder so umsteigen will, sondern man versucht das jetzt ganz klein und detailliert irgendwie aufzuteilen und darauf zu achten, dass man auch immer Reserven hat für die Zukunft. Multicast-Adressen sind zum Beispiel daran zu erkennen, dass sie eben die ersten 8 Bits auf 1 haben und danach kommen nochmal 8 Bit mit Flags und Scope, an denen eben bestimmt wird, was das für Art von Multicast-Adressen sind. Details würden jetzt zu weit führen an der Stelle dazu. Ja, die interessanten Adressen, die relevant sind für die reale Welt, sind diese RFC 2374 Adressen. Und zwar fängt das folgendermaßen an, dass man diese 3-Bit FP Format Prefix hat, die ist immer 001. Dann kommen 13-Bit TLA, Top-Level Aggregator, das ist also wie gesagt, das entscheidet zum Beispiel, ob das jetzt RIPE oder APNIC oder sonst irgendwas ist, welche Adressvergabeinstitution. Dann gibt es die Sub-TLA, das ist dann, was weiß ich, zum Beispiel das Deutsche Forschungsnetz wäre in Deutschland so eine Sub-TLA. Also das Deutsche Forschungsnetz kann halt selber wieder Adressen innerhalb seines Adressraums vergeben für irgendwelche Unis oder andere Organisationen, die dem Forschungsnetz angehören. Network-Level-Aggregator ist also auch etwas, was noch auf Seite des ISPs vergeben wird, der Adressraum. Und die restlichen 16 und 64 Bit zusammen, die ergeben dann das, was der Anwender letztendlich selber zur Verfügung hat. Also die 3, 13, 13 und 19 am Anfang, das sind 48 insgesamt. Diese 48 Bit, die werden seitens der Provider und Backbone-Provider vergeben. Und als jemand, der an IPv6 herankommt, der einen Anschluss an IPv6 bekommt, bekommt man ein sogenanntes /48, weil eben die ersten 48 Bit der Adresse das ist, also die Netzmaske, was vom Provider her vorgegeben ist, und dann die restlichen Bit eben, das ist, was ich lokal zur Verfügung habe. Bleiben also dann eben diese 80 Bit für mich übrig. Und von diesen 80 Bit wiederum gehen die untersten 64 Bit für die lokale Adresse drauf, also für das, was im aktuellen Netzwerksegment ist. Und dann bleiben mir noch 16 Bit Site-Level Aggregator. Und in diesen 16 Bit kann ich halt mein eigenes Netzwerk dann abbilden. Also bei 16 Bit habe ich eben dann 65.635 Möglichkeiten. Das heißt also, ich kann wenn ich jetzt als Einzelperson mir so einen /48-Prefix beantrage, dann kann ich daheim 65.635 verschiedene Netzwerke haben und in denen jeweils beliebig viele Netzwerkkarten. Also man sieht, das ist ziemlich großzügig dimensioniert. Man wird da also keine Probleme haben, auch noch so viele Kühlschränke, Lampen, was weiß ich, Taschenmesser, sonst irgendwas mit IP auszustatten. Diese Sub-TLA-Assignments, die da sind am Anfang, sind da mal kurz aufgeführt, welche Adressen irgendwie wo drauf gehen. IANA ist also für experimentelle Verwendung innerhalb der IANA selber. APNIC, wie gesagt, asiatisch-pazifischer Raum. ARIN ist amerikanischer Raum und RIPE eben europäischer Raum. Dann gibt es noch ein paar Adressen, die sind vordefiniert. Die Loopback-Adresse, was also 127.001 bei IPv4 ist, ist eben ...:.:1 im IPv6-Fall. Es gibt eine Unspecified-Adresse, die ist ...:.:0. Das ist ist halt eine undefinierte Adresse. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man IPv4-Adressen in IPv6 ausdrückt. Gibt es zwei Möglichkeiten, einmal eine sogenannte IPv4-Compatible Address und eine IPv4-Mapped IPv4-Address. da kann man eben, es sind zwei Varianten, wie man IPv4-Adressen in IPv6-Syntax ausdrücken kann. Die XXXX hinten sind eben die 32 Bit, die für die IPv4-Adresse verwendet werden, der Rest vorher ist vorgegeben. Also 0 Doppelpunkt Doppelpunkt heißt, dass eben vorne alles mit Nullern aufgefüllt wird und dann hinten die 32 Bit der IPv4-Adresse. Dann gibt es noch sogenannte Anycast-Adressen. Anycast ist eben die Möglichkeit, dass man eine Adresse mehreren Rechnern oder mehreren Interfaces zuweist, ist für irgendwelche High Availability, Load Balancing Sachen sehr interessant. Die Anycast-Adressen kann ich anhand ihrer Adresse nicht wirklich unterscheiden. Das sind einfach Adressen, die vom Unicast-Adressraum alloziert werden. Und nur eine einzige Anycast-Adresse ist vorgegeben, und zwar die Subnet-Router-Anycast-Address. Und zwar ist das Präfix des Subnets mit 0000 am Ende. So, wie sieht der Header aus? Das ist also hier ein IPv6-Header, der dort oben wiedergegeben ist. Wir haben erstmal 4-Bit-Versionsinformation, Version ist 6, wir haben ja IPv6. Traffic Class ist etwas, was man also, wenn man irgendwie Quality of Service machen will, Traffic Shaping, dann kann man Traffic Klassen dort vergeben. Flow Label wird auch für Int-Serve, Diff-Serve, Integrated Services, Differentiated Services verwendet. Dann habe ich die Payload Length, das ist eben die Länge des Pakets in Oktets, also ich kann eben maximal ein 64K langes Paket haben, das ist genauso wie bei IPv4. Habe ein Next-Header-Feld, das ist auch genau das gleiche wie bei IPv4. Das zeigt mir eben an, wo der Header des nächsten Protokolls, also des Layer 4 Protokolls, TCP oder UDP anfängt. Ich habe das Hop-Limit. Das Hop-Limit sagt aus, ja, wie viele Hops ein Paket maximal nehmen darf. Das ist die TTL bei IPv4, hat man nur umbenannt. Also was TTL bei IPv4 ist, heißt jetzt Hop-Limit bei IPv6. Und dann kommt noch die Source and Destination Address, jeweils 128 Bit lang. Das ist also der Header, der IPv6-Header. Was auffällt ist, dass keine Checksumme mehr dabei ist. IPv4 hat eine IP-Header-Checksumme. Man hat einfach gesagt, diese Checksumme verschiebt man entweder in Layer 4 hinein oder in Layer 2 hinunter, je nachdem, was man so um IP herum hat. Aber es gibt eben auf IP, eben Layer 3-Ebene, gibt es keine Checksumme mehr. Der Router muss damit keine Checksummen-Kalkulation mehr durchführen. Es gibt keine Fragmentierung am Router. Man sieht auch hier, es ist keine Fragmentation. Es gibt kein Feld für eine Fragmentation-ID und es gibt auch kein Feld irgendwie für Fragment-Size und Length und so. Das ist in sogenannten Extension-Headers aufgebaut. Also nach dem eigentlichen IPv6-Header kann ein Extension-Header kommen und der Extension-Header oder mehrere Extension-Headers sind dann zwischen dem eigentlichen IPv6-Header und dem Payload eingebaut. Und Extension-Header können sogenannte Hop-by-Hop-Options sein. Das sind eben Extension-Headers, die von jedem Hop auf dem Pfad, auf dem Routing-Pfad des Pakets ausgewertet werden. Es gibt Routing-Header, da kann ich so eine Art Source-basiertes Routing machen, wo ich eben vorgebe, welchen Weg an der Quelle vorgebe, welchen Weg das Paket durchs Netzwerk nimmt. Ich kann Destination-Options da drin encoden, das sind Optionen, die nur von dem Empfänger des Pakets ausgewertet werden. Und auch IPsec, also AH und ESP, sind in Form von Extension-Headern realisiert hier, die zwischen dem Payload und dem eigentlichen IP-Header kommen. So, dann noch was über das Router, Prefix und Neighbor Discovery. Wie ich schon sage, das DHCP ist eigentlich eingebaut. Es gibt da mehrere Mechanismen, die alle über das ICMPv6 funktionieren, mit denen also Router im Netzwerk erkannt werden können. Ich stecke also einfach ein Netzwerk in Ethernet hinein und dann kann dieser Rechner, den ich anstecke, der kann eine sogenannte Router Solicitation losschicken. Und dann werden alle Router, die in diesem Netzwerk vorhanden sind, daraufhin mit einem Router Advertisement antworten. Und dieses Router-Advertisement, das beinhaltet dann Informationen, was für Adressen in diesem Netzwerk verwendet werden, welche Router überhaupt da sind, welche Netze hinter dem Router erreichbar sind, solche Dinge eben in diesen Router-Advertisements. Und jeder Rechner kann sich aus dem Präfix für dieses Netzwerk, das ist eben 64-Bit lang, und seiner eigenen MAC-Adresse, die ist 48-Bit, die wird auf 64-Bit aufgeblasen, die komplette 128-Bit IPv6-Adresse ableiten. Und ich kann also Rechner überall einfach einstecken und es wird einfach funktionieren. Das ist echt traumhaft. Ja, gut. Wie bekomme ich überhaupt Zugang zu IPv6? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Einmal eben ein Tunnel. Das ist überhaupt die Möglichkeit der Wahl im Moment, weil es eben, wie gesagt, kaum ISPs gibt, die IPv6 native anbieten. Es gibt einen SIT-Tunnel-Mechanismus. Das ist einfach IPv6-Pakete eingepackt in IPv4. das kann ich im Wesentlichen dann verwenden, wenn ich eine statische IPv4-Adresse zur Verfügung stehen habe. Tunnel dafür gibt es bei www.join-unimünster.de. Kann man sich einfach anmelden, muss dann seine IP-Adresse abgeben und dann kann man Tunnel eben dorthin aufbauen. Wenn man dynamische IPv4-Adressen hat, weil man irgendwie hinter einem Dial-up, DSL, sonst irgendwas hängt, dann könnte man zum Beispiel ein IPv6 über PPTP machen oder ein IPv6 über L2TP, wenn man jemanden findet, der einem das anbietet. Ansonsten gibt es noch so Bastellösungen wie SIT-CTRL, das kann ich dann nur zwischen Linux-Maschinen machen, wo dann quasi die Konfiguration des SIT-Tunnels, also die IP-Adresse dann mit der dynamischen IP immer abgeglichen wird. Es gibt auch noch eine andere Lösung, die heißt ATNCP, URL steht dabei. Gut, ja, wo finde ich weitere Informationen dazu? Es gibt einmal ein deutsches IPv6-Forum, das ist ipv6net.org. Dann gibt es sixbone.net, das ist eben dieser experimentelle IPv6-Backbone. Freenet6.net ist so ein freier Tunnelbroker, also da kann jeder kostenlos einfach sich einen Tunnel einrichten lassen und kann dann eben mal mit IPv6 daheim spielen. www.bieringer.de, das ist von einem Herrn Bieringer, der sich sehr bemüht darum, irgendwie Linux-Leuten IPv6 näher zu bringen und er hat eine How-To geschrieben und sehr viel dokumentiert. Ja, ansonsten gibt es noch für Linux und BSD gibt es also entsprechend Projekte, die sich mit dem IPv6 beschäftigen und das verbessern und da sind auch die entsprechenden URLs angegeben. Die Slides werden zum einen eben natürlich beim CCC auch verfügbar sein von diesem Vortrag, damit man die URLs jetzt nicht abschreiben muss. Zum anderen auch auf meiner Homepage auf www.numangs.org und zu guter Letzt natürlich die entsprechenden RFCs, vor allem 2460 und folgende. Ja, dann bin ich zum Ende gekommen dieses Vortrages. Es ist mir durchaus bewusst, dass der etwas suboptimal verlaufen ist. Gut, zeitlich haben wir für Fragen wohl, nur noch sehr kurz Zeit. Wenn Fragen da sind, bitte ich irgendwie die Hand zu heben, zu warten, bis jemand mit dem Mikrofon erscheint. Und dann im Mikrofon die Frage zu äußern. Das hat den Hintergrund, dass die Fragen eben auch mit auf der Audioaufzeichnung mit dabei sein sollen, dass man nicht nur die Antworten hat, sondern die Frage und die Antwort dazu.
Eine Frage, wie sieht das aus mit den Angriffsmöglichkeiten im Vergleich zu IP Version 4?
Angriffsmöglichkeiten?
Ja, IP-Spoofing und so weiter und so weiter.
Da ergibt sich eigentlich kein Unterschied. Es ist völlig egal, ob du jetzt IPv4 oder IPv6 verwendest. Also so rein vom Protokoll her gibt es da keinerlei Unterschiede. Praktisch gibt es da doch natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Es liegt zum Beispiel daran, dass Firewalls für IPv6 halt noch nicht technisch so fortgeschritten sind wie für IPv4. Also grundsätzlich das Protokoll bietet die gleichen Angriffsmöglichkeiten wie IPv4, aber eben die Sicherheitsmechanismen wie Firewalls sind noch nicht so weit entwickelt im Üblichen. Dadurch macht es dann eben doch einen geringen Unterschied, dass IPv6 im Moment vielleicht ein bisschen angreifbarer ist als IPv4, zumal natürlich auch die Applikationen und Stacks noch nicht die gleiche Qualität haben vom Code her.
Nur die kurze Frage, was muss eine Applikation, also was muss der Programmierer einer Applikation, auf was muss er achten, damit sie IPv6-fähig ist?
Es gibt halt für IPv6, also ich gehe mal jetzt vom Unix-Fall aus, da habe ich eben Sockets und ich verwende die Sockets-API und es gibt also eine RFC, in der dokumentiert ist, wie die Sockets-API für IP erweitert wird, um IPv6 benutzen zu können. Und im Wesentlichen, die wesentlichen Unterschiede, die Applikation wird genauso geschrieben, die wesentlichen Unterschiede dabei liegen immer dann, wenn es um Adressauflösungen geht. Also was ein INET A2N oder sowas verwende, also eine Funktion, die mir eben irgendwie eine ASCII-IP-Adresse in eine Nummer umwandelt und so. Da muss ich also neue Funktionen verwenden, immer dann, wenn es um Adressen geht. Und generell ist es halt sehr sinnvoll, wenn man so eine Applikation schreibt, dass man eben nicht davon ausgeht, dass eine IP-Adresse ein unsigned 32-Bit-Integer ist, sondern es ist eine Struct-IN-Adr. Und wie groß die dann ist, da sollte ich keine irgendwie, oder noch besser eine Struct-Stock-Adr, ich sollte keine Vermutungen darüber anstellen, wie groß die ist. Und dann kann ich eigentlich, wenn ich solche Regeln befolge, dann kann ich eben später relativ leicht noch einen IPv6 sofort mit einbauen in die Applikation. Nur wenn ich halt in meinem Programm an jeder Stelle eine IP-Adresse als UINT32 ausdrücke, dann muss ich später, wenn ich die mal auf IPv6 umstelle, überall, wo UINT32 ist, muss ich halt dann manuell eingreifen und das ist äußerst unschön. Es gibt da auch im Netz Dokumente darüber, wie man möglichst sinnvoll Applikationen heute entwickelt, damit sie sowohl mit IPv6 als auch IPv4 umgehen können.
Gut. Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, Freenet 6.net ist nicht empfehlenswert, weil man eine 3FFE-Adresse bekommt. Bei ipng.org.uk bekommt man eine 2001er plus ein 64er Prefix. Da hat man weniger Probleme im IRC, SILC und wenn man generell experimentieren möchte.
Ja, ich habe also... Richtig, also es ist so, dass es halt eine ganze Reihe von diesen Tunnelbrokern gibt. Bei dieser, ich habe da oben auch die URL mit draufstehen, hs247.com. Und hs247.com hat eine Liste mit bestimmt 12 oder 15 verschiedenen Tunnelbrokern, die frei sind, wo ich überall mir Tunnels holen kann. Da gibt es natürlich Tunnelbroker im Sixbone, es gibt Tunnelbroker, die die 2001er Prefixe vergeben, dann gibt es welche, die können nur statische IP-Adressen, andere auch dynamische und so weiter. Die Unterschiede sind da sehr groß. Muss man sich halt mal durchschauen, was man denn haben will und kann sich dann eben entsprechendes Prefix besorgen. Weitere Fragen? Okay. Falls noch Fragen da sind, ich bin ja auch so noch hier auf dem Kongress, man kann mich ja so gern ansprechen und dann vielleicht das eine oder andere noch unter vier Augen bereden. Und bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sorry nochmal wegen dieser Projektorgeschichte.